Alle finden Vorsorgen cool. Prävention ist etwas Großartiges. Ja, selbst ganze Industrien sind schon auf diesen Zug aufgesprungen. Manche sehen da drin den Schlüssel für all unsere Probleme im Gesundheitswesen. Oder ist Prävention vielleicht hier und da etwas ziemlich Blödes und sie anzutasten ein Sakrileg? Und was, bitteschön, hat das alles mit TNT zu tun? Das besprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einem flotten Dreier im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Passpräsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKI in Hamburg. Und heute ist bei uns
Thomas Maibaum,
niedergelassener Allgemeinmediziner in Rostock, Gründungsmitglied der DGAM-Sektion Prävention und Mitautor einiger Leitlinien. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin Sie beide.
Moin.
Guten Morgen zurück.
Guten Morgen. Martin Scherer, wie geht's Ihnen?
Vielen Dank, sehr gut. Ich grüße Sie aus Bad Orb von der Praktika.
Ui.
Eine Jubiläumsveranstaltung.
Aha. Und damit hätten wir dann direkt auch schon mal aufgedeckt, wann wir das Gespräch aufzeichnen. Es ist Fortbildungszeit in Bad Orb. Thomas Maibaum, wie geht's Ihnen?
Ich habe meine Männergrippe überstanden, sie erfolgreich an meine Familie weitergetragen und jetzt geht's mir wieder gut.
Okay, dann ist es jetzt eine Mama-Grippe und eine Tochter-Grippe.
So ist es.
Okay, für unsere heutige Episode kann man vielleicht direkt vorwegnehmen, droht uns womöglich ein bisschen Ärger aus verschiedenen Himmelsrichtungen, denn wir sprechen über in Anführungszeichen medizinische Hybris. Wir wollen ein bisschen an diesem großen Präventionsversprechen kratzen und wahrscheinlich werden wir heute herausarbeiten, dass das so einfach nicht ist. Die Idee für diese Episode, die hat Thomas Maibaum geliefert und gleich einen ganzen Studienreigen und Literaturreigen beigesteuert. Wichtigste Frage für dieses Gespräch geht an Martin Scherer. Wo kommt der Reigen hin?
In die Shownotes.
Großartig. Es gibt sogar einen Applaus aus Rostock dazu. Ein Teil dieser Literatur ist ein Artikel aus der Zeit, online veröffentlicht vor wenigen Tagen. Autorin ist Jana Hauschild. Darin berichtet die Autorin über psychische Erkrankungen, die Menschen im Worst Case zu Gewalttätern werden lassen können. Und sie berichtet in diesem Artikel über die Idee, dass man sowas mit Frühwarnzeichen früh erkennen kann, Risiken erkennen kann und dann sogar über präventive Psychotherapie. Thomas Maibaum, warum dieser Artikel?
Naja, bei Psycho und Früherkennung habe ich an die Episode über MCI gedacht und dachte, aha, da ist jetzt also wieder eine psychisch-neurologische Erkrankung, die wir medikamentös oder nicht medikamentös anscheinend wieder ganz toll behandeln können und habe mir diesen Artikel dann etwas genauer angeschaut und dabei ist dann mir so in den Sinn gekommen, schon mal was von positiv oder negativen prädiktiven Wert gehört und wie ist das jetzt eigentlich, wie viele müssten wir jetzt eigentlich vorsorglich zu Patienten machen, die wir dann vielleicht auch rechtzeitig behandeln müssen, um einen Fall vielleicht irgendwann mal zu behandeln, weil in dem Artikel kam ja auch sehr deutlich heraus, dass ein Großteil der Gewalttaten, die ja eigentlich verhindert werden sollten, ja gar nicht vom psychisch Kranken passiert. Also haben wir eine Untergruppe, die vom psychisch Kranken passiert und die sollen wir 30 Jahre vorher auch noch detektieren, damit wir dann vielleicht irgendwann mal, das ist eine unglaublich große Zahl an Leuten, die wir ganz schnell vom Menschen zum Patienten machen können, um dann irgendwas potenziell verhindern zu können.
Verstehe. Dieser Artikel ist quasi ein aktuelles und vielleicht auch ein Paradebeispiel, wie wir mit Risiken umgehen wollen. Ich würde gerne noch ein zweites Beispiel dazu bringen, auch aus der Zeit und im Übrigen auch ein sehr lesenswerter Beitrag, der ist schon ein bisschen älter, der ist natürlich verlinkt, Martin Scherer hat es gesagt, in den Shownotes, da geht es um Typ 1 Diabetes, Titel dieses Beitrags, dein Sohn wird krank, nur wann? Fragezeichen, Unterzeile, ein Test erkennt, ob Kinder einmal Diabetes kriegen. Manche Eltern und Ärzte sehen die Erkenntnis als schwere Belastung, andere als Rettung. Zitat Ende. Und jetzt ist ein lesenswerter Beitrag, ein sehr ausgewogener Beitrag, auch wenn PPV, also positiv prädiktiver Wert, negativ prädiktiver Wert und Number Needed to Screen, auch da drin nicht thematisiert wird, gibt es dann, und jetzt kommt das Unangenehme in diesem Beitrag natürlich ein Hoffnungsschimmer, nennt sich Teplizumab, der den Ausbruch eines Typ-1-Diabetes verzögern lassen soll, soll schlappe 190.000 Euro im Jahr kosten. So, das sind jetzt vielleicht nur zwei Aufhänger, es gibt gleich noch mehr. Martin Scherer, wir haben jetzt schon zwei Aufhänger, die einerseits mal so eine Frage aufwerfen zum Thema Risikotoleranz in unserer Gesellschaft einerseits und andererseits auch die Fähigkeit, wie wir überhaupt in der Lage sind, über Risiken und Früherkennung zu sprechen. Wenn man an den beiden Beispielen zum Beispiel sieht, dass im Journalismus selten erklärt wird, was Number Needed to Screen etc. überhaupt bedeutet.
Dass wir das nicht gut können, haben wir in der Pandemie eindrücklich bewiesen. Aber was Sie hier schildern, eine öffentliche Medienkommunikation ohne Bezug zu klaren Zahlen oder Fakten. Sie haben gerade das Beispiel genannt, dass im Journalismus Number Needed to Tweets oder Number Needed to Screens nicht gut bekannt sind. Das hat alles mit Angstschüren zu tun. Und das Muster ist völlig klar. Ich kenne das aus den USA, als ich da meine Gastprofessur hatte. Man zappt abends mal durch die Programme durch zwischen CNN und anderen Sendern und dann kommt dazwischen eine gefährliche Erkrankung, die der Nachbar hat, die wohl selten ist. Aber gehen Sie doch mal lieber zum Arzt, die könnten Sie eventuell auch haben. Also es ist eine gewisse Beliebigkeit drin in dem Schüren von Angst und diese Themen, die werden zuweilen sehr willkürlich gegriffen, entweder weil es beeindruckende Kasuistiken gibt oder weil es eben dann doch ein neues Mittelchen gibt, zu dem man eine Lösung braucht. Und Sie haben das die Lösung, Herr Nüssler, eigentlich angesprochen. Die liegt in der klaren Einordnung mit Zahlen. Und diese Einordnung wird in der Regel nicht mitgeliefert.
Ja, man könnte jetzt ja umdrehen, ich bin ja auch Journalist und ich könnte jetzt ja sagen, vielleicht geht es den Autorinnen und Autoren manchmal tatsächlich in erster Linie ums Schüren von Hoffnung. Und kann nicht das Schüren von Hoffnung, nämlich es könnte etwas geben, implizit das Angstmachen mit sich tragen?
Ja, sie brauchen für die Lösung immer ein Problem.
Ja.
Und damit man sie ernst nimmt bei der Lösungspräsentation, muss man auch das Problem ernst nehmen. Das heißt, bei der Problembeschreibung hakt es dann meistens schon.
Ja.
Ich möchte da ergänzen, das ist ja nicht allein auf die Medizin spezifisch. Es ist ja in ganz vielen Lebensbereichen so, dass wir uns vor Dingen ängstigen oder sorgen, die wahrscheinlich uns persönlich nie betreffen werden. Ein fast ikonisches Buch von Gerd Gigerenzer, Risiko, widmet dem, glaube ich, 500 Seiten.
Mhm. Ja, wobei das Problem ist natürlich auch Risiko und Gefahr, ne? Also das allein schon zu differenzieren, erfordert ja zunächst mal eine tiefere Beschäftigung mit diesem Thema oder eben die Lektüre des Buchs von Gigerenzer. Und selbst wenn da nur steht, es gibt ein 2%iges Risiko, es könnte mich ja treffen, das ist wie Lotto spielen.
Bei 2% finde ich durchaus, ist das ja auch noch etwas, worüber wir diskutieren können. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Und da haben wir dann ja unsere partizipative Entscheidungsfindung, wo wir dann, wenn wir die Zahlen irgendwo finden können, auch gut ins Gespräch mit unseren Patienten gehen können und zu sagen, hey, sind sie die 2% wert? Bei 2, glaube ich, machen da noch relativ viele relativ viel mit. Aber gerade in der Primärprävention geht es ja dann sehr häufig um Dinge, die sind nicht einmal mehr im Promillebereich.
Hm. Und trotzdem spielen jeden Samstag Millionen Menschen Lotto bei einer Chance von 1 zu 140 Millionen. Soweit zur Absurdität, wie wir mit Risiken umgehen. Wir kommen jetzt ein Stück weit zu dem tatsächlich konkreten Anlass, warum Thomas Maibaum dieses Gespräch über Prävention und über Missverständnisse vorgeschlagen hat. Und der konkrete Anlass sind nicht die beiden Artikel aus der Zeit, die zählen jetzt nur als beispielhaft Pass pro Toto dazu. Anlass für unser heutiges Gespräch ist ein Aufsatz, der Anfang des Jahres im BMJ veröffentlicht worden ist. Korrespondierende Autorin ist dort Minna Johansson. Wer von Ihnen beiden mag uns vorstellen und den Hörerinnen und Hörern, wer Minna Johansson ist?
Ja, Minna Johansson ist eine Associate Professor in Göteborg, also eine akademische Allgemeinmedizinerin, die aber wie in Skandinavien ja auch allgemein üblich parallel dazu noch in einer eigenen Praxis arbeitet. Und dort sich seit mittlerweile mehreren Jahren mit Prävention beschäftigt und sehr bekannte und namhafte internationale Kolleginnen gefunden hat, die mit ihr dann immer wieder versuchen, sich diesem Präventionsparadoxon, könnte man ja fast sagen, aus hausärztlicher Sicht zu nähern.
Mhm. Iona Heath zum Beispiel ist auch Autorin dieses Papers. Und Sie haben es gesagt, es gibt einen ganzen Reigen zu diesem Thema, den Sie auch beigesteuert haben, den wir unten verlinken. Das sind einige Aufsätze, die jetzt auch Teil des Gesprächs gleich werden. Und es gibt ein, wie ich finde, sehr hörenswertes Gespräch mit Minna Johansen auf dem Wonka Europe YouTube-Kanal, der ist auch verlinkt. Der ist ganz sicher nicht hinter irgendeiner Access-Schranke. So, in dem neuen Aufsatz nennen die Autoren die Ausweitung medizinischer Präventionsangebote einen, Zitat, Haupttreiber für die Krise der Primärversorgung in reichen Staaten. Und am Ende fordern die Autoren, den Enthusiasmus einzudämmen für marginal nützliche klinische Präventionsangebote bei asymptomatischen Niedrigrisikopopulationen. So, jetzt lassen Sie uns vielleicht erst einmal so ein bisschen die Problembeschreibung durchgehen. Martin Scherer, vielleicht mal grundsätzlich. Über welches Problem reden wir hier eigentlich?
Also das Problem, über das wir reden, ist im Kern die Überlastung der Primärversorgung durch immer neue Präventionsprogramme. Und Johansson und Kolleginnen und Kollegen, die nennen das auch den Haupttreiber der Krise. Und das ist meines Erachtens auch nicht übertrieben. Wenn die hausärztliche Versorgung wirklich alle Screening-Empfehlungen für asymptomatische Menschen umsetzen wollte, dann bleibt eigentlich kaum noch Zeit für die Kranken. Also ja, Prävention ist klug und sinnvoll, wenn sie maßvoll eingesetzt wird. Und wenn das aber nicht passiert, dann wird aus einem kleinen Nutzen für wenige ein großer Schaden für das ganze System. Und das haben wir eigentlich auch immer in der DGAM versucht, so zu vertreten.
Ein richtiges Case-Finding, da haben wir es wieder. Da haben wir auch wieder den Bezug zu der Episode, die Thomas Maibaum schon angesprochen hat, wo es um Mild Cognitive Impairment ging. Zurück zur Arbeit, Thomas Maibaum. Wir reden tatsächlich über Priorisierung, wenn ich Martin Scherer da richtig verstehe. Also Prävention jetzt nicht per se zu verdammen, sondern zu priorisieren, wer wann, zu welchem Zeitpunkt, wovon einen Nutzen hat. Und in diesem YouTube-Gespräch, das Sie geteilt haben, gibt es in der Präsentation von Minna Johansson zwei sehr interessante Slides, nämlich Who should be prioritized und wer wird dann tatsächlich priorisiert. Und das ist ein ziemlich heftiger Gegensatz, oder?
Absolut. Und historisch betrachtet, ich bin ja so ein bisschen Hobbyhistoriker, ist das ja auch was ganz Neues. Also, dass wir wirklich versuchen, Erkrankungen in der Prävention schon zu begegnen, ist laut Johansson jetzt gerade mal 50 Jahre her, wo die Diuretika eingesetzt wurden bei extrem hohen Blutdrücken. Und früher, und was wir eigentlich auch als Hausärztinnen und Hausärzte wollen, haben wir halt versucht, schwere Symptome zu behandeln, große Benefits von unserer Sache herauszubekommen oder bei sehr hohen Risiken, dass eine Erkrankung auftritt, diese zu behandeln. Und mittlerweile sind wir nach dem Paper von Porter, der ja auch in den Shownotes drin ist, eher dabei, 14 Stunden am Tag mit für milde oder keine Symptome, kleine Nutzen oder Niedrigrisiken zu arbeiten und uns darum zu kümmern. Und das ist ja nicht nur für die Patienten, sondern auch für uns Hausärztinnen und Hausärzte sehr unbefriedigend, weil wir ja auch merken, dass die mit schweren Symptomen kommen, häufig gar nicht mehr die Zeit von uns verlangen können, weil wir mit dem anderen schon komplett ausgelastet und erschöpft sind.
Jetzt wird das Ganze ja so ein bisschen kontraintuitiv, werden wir gleich sehen. Das Ganze, Sie haben es gesagt, verlagert sich zunehmend in die asymptomatische Population, in die Niedrigrisikopopulation. Die Idee dahinter, die scheint ja zunächst mal für uns alle so intuitiv zu sein und deswegen springen wir alle auf diesen Präventionsgedanken und dieses merkwürdige Wort Vorsorge an, dass man sagt, naja, je früher ich etwas finden kann, desto besser könnte ich dafür sorgen, dass daraus nicht ein Problem wird. Das klingt doch zunächst total intuitiv. Und jetzt mal ganz platt gesprochen, primär präventiv, Martin Scherer, wenn ich ganz früh ansetze und den Leuten sage, iss nicht so viel, sauf nicht so viel und rauch erst gar nicht, da habe ich schon mal eine ganze Menge rausgeholt, oder?
Ja, da muss ich natürlich gleich wieder an das Präventionsparadoxon denken, Herr Nössler. Ich weiß gar nicht, ob Sie darauf hinaus wollten. Also, dass eine Präventionsmaßnahme für die Gesamtbevölkerung schon einen großen Nutzen bringen kann, aber für den einzelnen Menschen oft einen sehr kleinen oder eigentlich gar keinen spürbaren Vorteil. Und das ist genau die Schwierigkeit bei dem Ganzen. Also wir müssten, wenn wir in der Primärprävention etwas erreichen wollen, auf große Fallzahlen gehen. Mhm. Das ist eine große Belastung für das System, eine große Belastung für die ärztliche Zeit.
Ja.
Und auch hier wieder, für den Einzelfall mag das erstmal nicht von Bedeutung sein, aber wenn Sie das Ganze hochskalieren, dann kann das wirklich dem System schaden. Und deshalb müssen wir uns sehr genau überlegen, welche Programme wir in die Versorgung ausrollen. Das ist ja wirklich ein Rollout. Das müssen Sie dann hochrechnen auf zigtausende von Praxen. Und dann wird das eine systemrelevante Tätigkeit mit systemrelevanter Zeitfresserei.
Wenn wir davon ausgehen, dass wirklich auch jede Intervention oder jede Ansprache oder jede Empfehlung, die wir als Hausärztinnen und Hausärzte machen, dann auch wirklich von den Patienten so umgesetzt werden würde, dann würde ja auch häufig vielleicht sogar noch ein individueller, minimaler Nutzen da sein. Aber wir Menschen sind nun mal unglaublich renitente Wesen und wir setzen dann ja manches auch nicht ganz so effektiv um, wie wir das in unseren Foldern denen gerne darstellen wollen.
Und darf ich den Ball zurückspielen, Thomas Maybaum? Gerade diese Zeit für die Ansprache, die fehlt vielleicht an der Stelle, wo ein chronisch kranker Versorgung braucht. Und genau. den Schaden, der da entsteht, dass er diese Zeit dann nicht kriegt, weil sie eben in die Ansprache eines Gesunden geht, das müsste man eigentlich gegenrechnen, gegen den Effekt einer Primärpräventionsmaßnahme.
An der Stelle will ich mal versuchen, zwei Aspekte zusammenzubinden, die in dem Paper natürlich auch thematisiert werden, zu den Stunden, zu den auch der ärztlichen Arbeitszeit, nicht nur ärztlich im Übrigen, kommen wir gleich nochmal. Das eine ist, wir sehen hier eine massive Krankheitsausweitung. Das ist das Thema, was wir initial hatten mit, es wird am Ende natürlich auch Angst gemacht. Da, wo ein Hoffnungsschimmer ist, muss ich erstmal ein Problem thematisieren. Das ist das eine. Das nannte man auch mal Disease Mongering, ne? Bei den Dingen, wo wir noch was Neues erfinden. Ich erinnere
kann man immer
mich,
noch so nennen.
Kann man immer noch so nennen. Wir haben das Thema
Prädiabetes.
Prädiabetes, genau. Wir haben Reizdarm, was haben wir noch? Wir haben die Millimeter-HG-Absenkung, siehe Sprint. Wir haben Stichwort Statine, ne? Absenkung, da waren mal 7,5% sogar im Gespräch. Das wären fast 30 Millionen Menschen in Deutschland gewesen und so weiter und so fort. Es gibt wirklich viele, viele solche Beispiele. Das eine ist also, wir haben hier ja krankheitmachend etwas, also ne, da wird Morbidität konstruiert oder ein Begriff für Morbidität in Form von Risiken. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben Sie es schon gesagt, wir holen dann hier Leute ins System und verstopfen das System damit, dass wir dann nicht mehr die Zeit haben, diejenigen zu versorgen, die eigentlich sick sind, die wirklich krank sind, ja. So, anders gesagt, müssen wir dann nicht uns auch mal ehrlich machen und sagen, dieser wunderschöne Präventionsbegriff im Sinne von Individualprävention, dass ich etwas medizinisch bei dir tue und du hast als individueller Mensch einen Nutzen, einen Effekt davon, das müssen wir mal grundsätzlich bitte schön in Frage stellen, bis auf wenige Ausnahmen einerseits. Und der zweite Aspekt ist, wenn wir Prävention so weitermachen, als medizinische Leistungsausweitung wie heute, dann verstärkt Medizin Ungleichheit in der Gesellschaft. Wer mag von Ihnen da ansetzen?
Vielleicht müssen wir uns da zusammentun, denn Sie haben jetzt mal wieder ein Meisterstück abgeliefert mit diesem Intro, Herr Nössler. Sie haben in dieser Anmoderation, will ich es mal nennen, sage und schreibe 4 Referenzen untergebracht, also 4 Shownotes. Ja. Da müssen wir einmal drauf eingehen, vielleicht an der Reihe nach und Thomas Maybaum gerne ergänzen. Fangen wir mal mit Sprint an. Also der Sprint-Trial hat ja gezeigt, dass eine strenge Blutdrucksenkung zwar die Surrogatparameter verbessert, aber eben auch Nebenwirkungen hat, wie Synkopen, Nierenversagen und so weiter. Bei der Absenkung der Statinschwelle, da landen plötzlich Millionen von Gesunden in der Statinindikation. In Deutschland wären das sage und schreibe 27 Millionen Menschen. Die PCI-Studie bei stabiler Angina pectoris hat gezeigt, dass eine Katheterintervention das Leben dann nicht verlängert, wenn keine akute Indikation vorliegt.
Und noch dazu nicht einmal die Lebensqualität verbessert.
Richtig, genau. Und die Koloskopiestudie, da wildere ich ein bisschen in den Jagdgründen von Thomas Maibaum, ist vielleicht auch schon ein kleiner Prä-Cliffhanger.
Mhm.
Die Koloskopiestudie hat gezeigt, der Nutzen für die Bevölkerung ist zwar da, aber er ist kleiner als viele glauben. Also ja, Herr Nössler, mit immer neuen Grenzwerten und Interventionsschwellen machen wir aus Gesunden Kranke.
Mhm.
Bin ich gespannt, was Thomas dazu sagt.
Und noch dazu sind die Zahlen, die wir bei diesen Studien sogar vorliegend haben, ja alles historische Zahlen. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass in den letzten 30 Jahren über die gesamte OSCE-Welt die Anzahl der Herzinfarkte sich mehr als halbiert hat oder zumindest die Sterberate an ischämischen kardiovaskulären Erkrankungen sich deutlich halbiert haben, sind häufig auch die errechneten Risikoschwellen natürlich die von vielleicht 2000 oder 2005 und nicht mehr von 2025. Also sind, wenn wir Risikoschwellen bei Sprint oder bei Statinen wählen, die dann häufig genug in der Realität bei heute sogar noch niedriger. Und der relative Nutzen bleibt natürlich immer gleich, aber der absolute Nutzen ist dadurch noch viel geringer.
Aber da könnte ich ja jetzt einwenden, egal ob ich Kardiologin bin oder nicht, hey, dann habe ich doch den Beweis, dass es was bringt. Ich habe weniger Ereignisse, ich habe eine reduzierte kardiovaskuläre Sterblichkeit. Das ist doch cool. Vorsorge ist super.
Naja, die Frage ist, ob die weniger sterben bei den verschiedensten Erkrankungen. Es sind ja nicht nur kardiovaskuläre, sondern auch viele onkologische Erkrankungen, beispielsweise respiratorische Erkrankungen, wo einfach auch die akute Therapie so viel besser geworden ist, dass die Lebenserwartung durch ein durchaus wichtiges Ereignis trotzdem nicht sonderlich gesenkt wird, weil wir einfach zum Beispiel über eine PCI bei einem akuten Koronarsyndrom so schnell mittlerweile das freikriegen, dass einfach gar keine große Narbe entsteht.
Ja.
Und wir dann in der Sekundärprävention oder Tertiärprävention natürlich wieder einen großen Nutzen davon haben.
Mhm. Ich habe die Tage in der Zeitung gelesen, dass es eine festliche Eröffnung eines neuen Herzkatheterlabors gibt irgendwo. Also wenn selbst
wo der das Bürgermeister das Band durchschneidet.
So ist es und sich gleich nochmal selbst auf den Tisch legt. Wir schieben einmal präventiv. Kommen wir zurück, wollen wir ernsthaft über Prävention sprechen. Der zweite Aspekt, also Sie haben jetzt beide schon gesagt, wir erleben hier natürlich eine Ausweitung, dadurch, dass wir Risiken ausweiten und die Population größer machen. Zweiter Aspekt, Stichwort Ungleichheit, dass privilegierte Gruppen versus nicht privilegierte Gruppen, insbesondere wenn es um das Thema Früherkennung geht, sogenannte Vorsorge. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir diesen Vorsorgebegriff in Anführungszeichen setzen müssen, dieses Verstopfen. Ist es da nicht tatsächlich so, dass ein medizinisches System, ein Gesundheitswesen, das so dermaßen auf diese Form von Prävention setzt, dass sie quasi eine Produzentin von Ungleichheit ist?
Also da muss ich natürlich an Tudor Hart denken, der 1971 schon das Inverse Care Law beschrieben hat. Ein Phänomen, das eigentlich nichts anderes beschreibt als, dass medizinische Angebote am wenigsten die erreichen, die sie am meisten brauchen. Und Minna Johansson führt diese Linie eigentlich weiter und warnt davor, dass überbordende Präventionsprogramme eigentlich genau diesen Mechanismus verstärken. Die Gesunden lassen sich gerne ihre Gesundheit bestätigen und wer unter den Tisch fällt oder auf der Strecke bleibt, das sind die Kranken, die Armen, die Vulnerablen. Prävention ist einerseits ein Heilsversprechen, aber ich gebe Ihnen recht, Herr Nössler, andererseits auch, oder kann es sein, ein Ungleichheitsproduzent. Und das kann auch die Krise verschärfen, von der Minna Johansson spricht.
Und es werden einfach auch sehr viele Sachen jetzt plötzlich dem Gesundheitssystem aufgebürdet, die eigentlich vielleicht gar nicht ins Gesundheitssystem gehören. Und Minna Johansson macht beispielsweise auch in diesem YouTube-Video das schöne Beispiel, dass sie beim Friseur saß und dort so eine Zeitschrift geblättert hat und darin gesehen hat, dass Sex den Cholesterinspiegel extrem gut runtersetzt. Und dass das sicherlich jetzt der Grund ist, wie man seinen Partner animieren kann, mit ihm doch bitte etwas Sex haben zu können. Es gibt wenig, was mich mehr erregt, als meinen Cholesterinspiegel senken zu können.
Okay.
Nicht, dass wir diese Folge hier zensieren müssen.
Von der LDL zur Libido, also allein oder andersherum. Das,
also Mindestalter 12 Jahre für diese Episode, Herr Nössler.
Prävention macht Spaß, kann ich da nur sagen. Ja,
ja, ich glaube, wie Prävention vielleicht wirklich Spaß machen kann, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das ist schon mal ein cooler Einschub. Nochmal zum Thema Ungleichheitsverstärkung. Martin Scherer hat natürlich, weil wir wissen alle, dass er die hohe diplomatische Kunst beherrscht, das sehr sorgsam formuliert. Es kann sein, und ich bin ja hier für die derben Worte zuständig, Thomas Maibaum, zum Disclaimer gehört dazu, auch mitzuteilen, dass Sie in der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern im Kammervorstand sind. Wie würden sich Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Kammerversammlung verhalten, vielleicht auch nur mal gemutmaßt, wenn Sie sich da hinstellen würden bei einer Kammerversammlung und sagen würden, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir müssen aufhören mit diesem Präventionsunfug, den wir da betreiben. Wir produzieren Ungleichheit. Was würden die Ihnen entgegnen?
Ich bin in der privilegierten Lage, dass ich zum Glück mittlerweile in der Kammer und nicht in der KV tätig bin. In der KV würden sie mich wahrscheinlich komplett vierteilen. Hier werde ich erstmal nur geteert.
Mhm.
Also wir haben natürlich, wie glaube ich fast jede Kammer, auch einen Präventionsausschuss innerhalb unserer Kammer drin. Und mit denen hatten wir schon häufiger solche Diskussionen. Es ist extrem schwierig, dass den Kolleginnen und Kollegen auch diesen Gedankendreher klar zu machen. Das ist sehr, sehr dickes Brett und wie auch in vielen anderen Episoden von Ihnen beiden auch schon angesprochen, es ist ja auch nicht so, dass wir durch diese Paper jetzt die universelle Wahrheit gefunden haben, aber es ist wichtig, auch diesen Aspekt in die Diskussion einfach mal mit hineinbringen zu können, dass wir darüber ins Reden kommen und gemeinsam überlegen, was für uns individuell und für die Gesellschaft am besten ist.
Mhm.
Ja, und Herr Nössler, denken Sie nur an das dusselige Herzgesetz von vor einem Jahr. Das waren doch genau diese Themen, wo wir uns die IQWiG-Berichte angeschaut haben und die Cochrane-Reviews und geschaut haben, wer denn eigentlich die dort vorgeschlagenen Check-up-Untersuchungen in Anspruch genommen hätte. Das wären die Gesunden gewesen.
Mhm.
Und die sozial Benachteiligten, die hätte das nicht erreicht.
Ja. So, Gott sei Dank ist das DHG, das dusselige Herzgesetz, dann nicht umgesetzt worden. Dafür gab es dann andere Gründe. Aber das ist ein guter Bogen, den Sie jetzt gemacht haben, weil er bringt uns zu einer nächsten Betrachtung aus dem Paper von Johansson et al., nämlich, dass auch im Rahmen dieser Debatte um das dusselige Herzgesetz sehr wohl auch mal nachgerechnet wurde, was kostet mich das an ärztlicher Arbeitszeit, wenn ich diese da vorgesehenen Lipid-Screenings etc. machen wollte. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo in dem Johansson-Paper eine sehr interessante Grafik da ist. Das ist jetzt wieder für mich, weil ich nur Grafiken angucke und den Rest nicht lese. Und da rechnet die tatsächlich vor, wenn die sämtliche Empfehlungen, die im britischen Gesundheitsdienst NHS es gibt, in der Primärversorgung zum Thema Lebensstilberatung in der täglichen Praxis, wenn alle diese Empfehlungen umgesetzt würden, dann kommen die auf einen Arbeitstag, einen ärztlichen Arbeitstag in der GP-Praxis von 27 Stunden. Und davon sind allein 14 Stunden nur für diese Preventive Services. Dann kommen noch die Chronic Diseases, da sind wir dann im Bereich Sekundär- und Tertiärprävention. Und für die Akutversorgung bleiben dann noch 2,5 Stunden übrig. Also 27 Stunden Arbeitstag. Und dann rechnen die weiter, sie bräuchten mindestens 1,5-mal mehr Allgemeinmediziner und 5-mal mehr Pflegekräfte im NHS, um all diese Empfehlungen umzusetzen. Thomas Maibaum, wie ist das bei Ihnen in der Praxis? Wie hoch ist der Anteil an Ihrer Arbeitszeit für diese präventiven Dinge?
Ich glaube, jeder von uns beschreibt auch erstmal ganz unterschiedlich, was er jetzt als präventives Ding bezeichnet. Ist ein HbA1c von 6,5 bei einer 70-Jährigen jetzt wirklich ein Diabetes, der eine Krankheit später auslösen kann? Oder ist es nur eine Primärprävention, dass später keine diabetischen Füße oder andere Sachen da sind? Da ist, glaube ich, auch die Begrifflichkeit noch gar nicht mal ganz sicher. Einige bezeichnen das dann als chronische Krankheit, die wir behandeln, und andere bezeichnen das als Prävention einer drohenden Krankheit, die da sind. Wenn ich wirklich meine Zeit anschaue, würde ich auch sagen, dass sicherlich 50% in Prävention von wirklichen Diseases und Illnesses da sind. Die restlichen 50% sind dann Behandlung von Erkrankungen.
Das heißt, Sie sind überhaupt nicht leitlinientreu, zumindest werden Sie das im NHS nicht. Anders gesagt, sind dann diese Empfehlungen Unfug?
Ja, zumindest zeigt das Beispiel, dass Leitlinien Unmögliches verlangen. Kein Arzt hat 27 Stunden am Tag.
Ja.
Und deshalb bräuchten wir sowas wie ein Empfehlungsdetox in Leitlinien. Das Problem ist zum Teil auch hausgemacht. Die Leitliniengruppen sind 30 Personen stark zum Teil. Interprofessionalität wird hoch angesetzt, Interdisziplinarität wird groß geschrieben, Patientenpartizipation, also alle sollen mitmachen an den Leitlinien. Dann haben auch alle ein Thema, alle haben was zu sagen. Das bläht die Empfehlungen auf. Wahrscheinlich bräuchte man so eine Art evidenzbasierten Empfehlungsdetox, bei dem man sich wirklich nur auf Empfehlungen mit starker Evidenz konzentriert. Das ist wahrscheinlich die einzige Lösung.
Und ich finde, dass wir Deutschen da besonders schlimm sind. Also wenn ich mir unsere Leitlinien anschaue, sind die noch viel länger als viele aus Kanada, Australien. USA ist ähnlich schlimm, aber auch England. Unsere sind besonders lang. Und ich glaube, du, Martin, hattest doch auch mal ein Paper dazu geschrieben, dass also gerade die deutschen Leitlinien unglaublich angewachsen sind. Ich glaube, um über 700% im Vergleich zu von vor 20 Jahren.
Genau. Und dass Leitlinien oder Guidelines zu Too Much Medicine auch beitragen können. Wo finden wir denn dieses Paper?
Na, in den Show Notes.
Sehr gut.
Gehen wir noch mal ein Stück weiter zu diesen unsinnigen 27 Stunden, zu diesen aufgeblähten Guidelines, zu diesem daraus folglich nötigen Empfehlungsdetox. Gehen wir noch mal weiter in eine Arbeit, die es auch von der Gruppe um Johansson, ist 2022 auch im BMJ Medicine veröffentlicht worden. Da steht der Satz drin: If you follow these guidelines, the healthcare system would collapse. Also wenn man diese Guidelines umsetzt, in dem Fall sind es hier die NICE Guidelines, dann kollabiert einfach alles. So, und dann gehen die noch einen Schritt weiter, und das sind jetzt wieder viele, viele Fußnoten, die da von Thomas Maibaum auch zusammenkommen. Die sagen dann, nur 3% der Lebensstilempfehlungen im NHS haben überhaupt die Evidenz, die man für gewöhnlich verlangen würde als Beleg dafür, dass sie etwas bringen. Man hat dann teilweise, da gibt es dann wieder eine andere Arbeit, wo die mal ausgerechnet haben, dass es quasi ein unendliche Number Needed to Screen gibt. Also rein mathematisch betrachtet würde der Bereich bis unendlich gehen. Also man müsste die ganze Welt screenen, um überhaupt einen Effekt zu bekommen. Entsprechend krass. Und dann gibt es eine zweite Arbeit, wo es dann noch heißt, der Benefit von Krankheitsbehandlung gegenüber Prävention auf die Endpunkte Mortalität und Morbidität, der sei bei 26:1. Thomas Maibaum. Also all das, wenn man das so nebeneinander liegt, diese ganzen Arbeiten, diese ganzen Schätzungen, da sagt man doch eigentlich, ihr seid verrückt.
Na, es ist auch für alle Seiten dann unbefriedigend. Also es ist für uns Hausärztinnen und Hausärzte, aber sicherlich nicht nur uns Primärärzte, sondern auch genügend die Sekundärärzte, das Hautkrebskönig bei den Dermatologen oder die Vorsorgekoloskopie bei den Gastroenterologen, verstopft ja auch deren Praxen ganz, ganz doll. Und ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft das Screening für Alzheimer auch die neurologischen und psychiatrischen Praxen extrem blockieren wird. Und hier geht's ja schon mal um Dinge, wo wir dann wirklich potenziell medikamentös oder ärztlich intervenieren können. Noch viel schlimmer sind's ja, wie Sie auch gerade anmoderierten, die Lebensstilempfehlungen. In fast jeder Leitlinie steht drin, dass ich den Patienten dazu anhalten soll, weniger zu rauchen, sich mehr zu bewegen und mehr Gemüse zu futtern. Ist das jetzt wirklich eine ärztliche Aufgabe? Ich glaube, die wenigen, die das noch nicht wissen, erreiche ich dann auch nicht. Alle anderen haben das auch schon mal gehört, dass Rauchen jetzt nicht unbedingt so extrem gesundheitsfördernd sein könnte.
Thomas, du hast ein wunderbares Stichwort gebracht, nämlich, was ist eigentlich die ärztliche Aufgabe? Ich will es mal ganz einfach beantworten, die Behandlung von Kranken. Und das ist wahrscheinlich auch die Lösung dieses ganzen Irrsinns. Also wir haben auf der einen Seite 3% Evidenzbasierung bei Lifestyle-Empfehlungen. Der Rest, die anderen 97%, produziert riesige, teils unendliche Numbers needed to screen mit hohen Opportunitätskosten. Und jetzt kommt nämlich die entscheidende Relation dazu, die man eigentlich überhaupt nicht ignorieren darf. Die Behandlung von Kranken bringt im Vergleich zur Prävention einen 26 höheren Nutzen für Mortalität und Morbidität. Das zeigt doch eigentlich, wie wir priorisieren müssen. Wir müssen unsere Zeit für die einsetzen, die krank sind.
Von dem reinen Bevölkerungsnutzen gebe ich dir da hundertprozentig recht, Martin. Da ist es auf alle Fälle gegeben. Die Frage ist bloß, wenn ich wirklich nur noch Kranke behandle, ist das dann das Kernelement dessen, warum ich eigentlich mal Hausarzt werden wollte, noch getroffen? Ich will ja eigentlich meine Menschen begleiten. Und wenn ich John Berger mir anschaue, der hat dann auch den Kirchgraben mit ausgehoben, weil er einfach in seiner Gemeinde fest verwurzelt war und auch dann alles kannte. Und irgendwie ist dieses Ideal für mich ja immer noch da, dass ich ganz gerne so ein bisschen der Berater meiner Gemeinde sein will. Und wenn ich nur noch wirklich Morbidität und Mortalität behandle, kann ich eigentlich auch Internist oder sonst was werden. Ich will Hausarzt sein, dass ich wirklich auch begleiten kann.
Ja, ich wollte Prävention nicht abschaffen. Will sie auch nicht abschaffen, aber sie darf auch nicht zum Selbstzweck werden. Also bei der Prävention brauchen wir meines Erachtens weniger Euphorie und mehr Evidenz. Wenn wir alles umsetzen, was man umsetzen kann, dann kollabiert eben das System. Und die wirklich Kranken bleiben auf der Strecke. Ich glaube, das ist jetzt mehr als deutlich geworden. Prävention dann, wenn es eine saubere Evidenz gibt. Und auf der anderen Seite brauchen wir dann eben den Mut, auch mal Nein zu sagen, so Empfehlungen, die einfach, wenn man sie hochskaliert, mehr Schaden als Nützen.
Da sind wir jetzt ja mehr oder weniger so in die Lösungsansätze reingeschlittert. Ich muss mich selbst vielleicht an der Stelle nochmal kurz korrigieren. Für die 27 Stunden, die habe ich den NHS-Empfehlungen zugeschrieben. Das ist natürlich Bullshit. Das ist die Arbeit von Porter, die von Thomas Maibaum auch schon an anderer Stelle angesprochen ist. Damals ging es um USPSTF-Empfehlungen. Aber immerhin, wir wissen ja, das USPSTF ist jetzt nicht gerade bekannt für Disease Mongering. Die sind auch relativ kritisch. Deswegen sei es mir verziehen. Ich glaube, es wird jetzt von der Methodik die Sache nicht ganz ruinieren. Wie gesagt, Lösungsansätze sind wir jetzt so wunderschön reingeschlittert. Wir haben festgestellt, Martin Scherer will die Prävention nicht abschaffen. Aber beide sagen, wir müssen uns mal bitte auf die sinnvolle Prävention. Und wenn wir hier von Prävention reden, da sind wir beim Bereich Primärprävention, vielleicht noch Sekundärprävention, auf die sinnvollen Sachen, die Evidenz geliefert haben, beschränken. Martin Scherer, Sie haben es auch gesagt, 3% der Empfehlungen schaffen das überhaupt, Evidenz beizubringen. Und es gibt ein, bevor wir vielleicht mal so in konkrete Lösungsansätze reinschauen, mal eine generelle Geschichte zu der oder eine generelle Perspektive zu dem, was Sie sagten. Was ist denn der ärztliche Beruf? Und Sie sagten beide, naja, Kranke behandeln und Krankheiten heilen. Ganz wesentliches Selbstverständnis der heutigen Diskussion, und das nicht erst seit 2 Jahren oder seit dem dusseligen Herzgesetz, sondern schon viel länger, erlebt man im Diskurs, auch im gesundheitspolitischen, immer wieder die kaum hinterfragte Aussage, sondern die wird als Dogma fast schon gleich hingenommen, dass das Gesundheitswesen mehr präventiv sein müsse. Da rennen wir doch in eine völlig falsche Richtung.
Naja, wär's Hybris, die folgenden 4 Lösungsansätze als den 4-Punkte-Plan von Bad Orb zu bezeichnen. Aber ich will einfach mal sagen, was aus meiner Sicht nötig wäre. Also das erste wäre, dass Leitlinien auf jeden Fall ehrlicher werden müssen und Empfehlungen nur dort ausgesprochen werden, wo der Nutzen wirklich robust belegt ist. Das zweite ist, das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, der Fokus auf die wirklich Kranken und Hochrisikogruppen gelegt wird und weniger auf die Niedrigrisikopopulationen, die dennoch begleitet werden sollen auf Gemeindefesten und beim Kegeln und beim Tischtennis und natürlich auch in der Sprechstunde, das ist völlig klar. Das dritte wäre mehr Shared Decision Making, also dass die Leute wirklich wissen, dass der Nutzen von Prävention nicht immer was bringt, sondern auch mal was schadet. Und Shared Decision Making braucht natürlich die gute Aufklärung. Und das vierte ist, dass wir das System dahingehend verändern müssen, dass wir die Zeit wirklich freischaufeln für das, was zählt. Eine kontinuierliche, zugewandte, hausärztliche Betreuung. Und das würde dann auch das Ganze entlasten. 4 Punkte, Vorschläge von Bad Orb. Was sagt Rostock dazu?
Ich würde gerne insbesondere auf den 3. Punkt nochmal eingehen, diese partizipative Entscheidungsfindung. Ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin, da waren wir schon mal weiter. Wir hatten schon in der Vor-Corona-Zeit Zeiten, wo wir wirklich mehr mit dem Patienten darüber diskutiert haben, was er oder sie eigentlich wollte. Und wir schwenken langsam wieder zurück in eine eher paternalistische Sache. Wir müssen eine Impfquote von 75% aller über 60-Jährigen mit Grippe erreichen, hat jetzt gerade unsere Mecklenburg-Vorpommern Ministerpräsidentin gesagt. Dabei wissen wir ja mittlerweile wirklich auch, eine Grippeimpfung nützt mir hauptsächlich selber was. Warum legen wir das von oben auf, wie sich die Menschen zu verhalten haben? Warum wird nicht mehr toleriert, dass wir alle auch irgendwo Sünder sind und unsere jeder seine eigenen Laster hat? Also ich bete zu Gott, dass ich nie einen Diabetes kriege, weil ohne meine Gummibärchensucht wäre ich wahrscheinlich extrem unleidlich. Und dass wir da diese Partizipation wieder mehr in den Mittelpunkt setzen und den Patientinnen und Patienten auch die Freiheit lassen, ein Risiko einzugehen, was wir mit ihnen diskutiert haben, was dann auch die Angehörigen unter Umständen später akzeptieren müssen, fände ich sehr, sehr schön und wichtig.
Da stimme ich zu. Also dass die partizipative Entscheidungsfindung lebt von einer guten Aufklärung und dann der gemeinsamen Entscheidung und weniger von Ansage ex cathedra. Wir hatten das in der Pandemie allzu oft, dass dann bei der Bundespressekonferenz oder aus dem Bundesgesundheitsministerium irgendwelche halbgaren Ansagen kamen, die wissenschaftlich alles andere als robust waren und dann die Patientinnen und Patienten hilfesuchend und verwirrt in die Praxen geströmt sind. Das brauchen wir nicht nochmal, da gebe ich recht. Aber was man schon hinterfragen kann, ist, ob das Shared Decision Making vielleicht nicht in einer Krise ist, Thomas, weil wir in einer Zeit leben, in der das gut belastbare Wort, also oder das Faktum, die Tatsachen, ich will gar nicht von Wahrheit sprechen, gut belastbare und recherchierte Fakten eher Mangelware sind und falsche Aussagen oder auch gar Lügen ja im globalpolitischen Kontext zum Machtinstrument geworden sind. Also in der Zeit, wo das gut belegte Wort eigentlich in der Krise ist und die Gesundheitskompetenz auch nicht da, wo sie sein sollte, da lastet ja noch viel mehr Verantwortung auf der einzelnen Ärztin und einzelnen Arzt, dann in dem Gespräch überhaupt erstmal aufklärerisch die Augenhöhe herzustellen, die es fürs Shared Decision Making ja braucht. Es ist, wird immer nur eine partielle Augenhöhe sein, aber eine inhaltliche Augenhöhe, so dass die Patienten dann wirklich auch mitentscheiden können. Das braucht auch wieder Zeit.
Und ihr hattet in einem der letzten Podcaste, habt ihr das tolle Wort Ambiguitätstoleranz, also für mich als Ex-Franke echter Zungentwister, gemacht. Das ist ja, selbst wenn wir die Fakten kennen, müssen wir diese Ambiguität ja auch irgendwie weiter transportieren, dass wir häufig genug die Fakten ja nicht sicher genug sind, um eine klare Empfehlung nach rechts oder links geben zu können.
Ich versuche mal 2 Aspekte da reinzubringen. Ambiguitätstoleranz, der eine Aspekt, da sind wir ja im Bereich Health Literacy. Vielleicht kann man das Health sogar mal in Klammern nehmen. Es ist generell eine Bildungsfrage, ne, dass ich Mehrdeutigkeiten erstmal als Mehrdeutigkeiten verstehe und dann auch diese Toleranz dazu entwickle. Einerseits, da haben wir wahrscheinlich noch riesige Nachholbedarfe. Und das Zweite, wo ich gerne nochmal nachhaken möchte, da haben Sie beides ja nun gut. Also Thomas Maibaum sagt, ich bin ja nicht in der KV, ich hocke ja hier nur in der Kammer. Und Martin Scherer ist weder in der Kammerversammlung noch in der KV-Vertreterversammlung in Hamburg. Das heißt, jetzt kann ich mal dafür sorgen, dass sie beide mal so richtig auf den Deckel kriegen. Hand aufs Herz. Ist es nicht tatsächlich auch einfach in unseren Vergütungssystemen angelegt, dass wir immer mehr machen? Ich zitiere die Episode mit Thomas Kötter über das Thema Früherkennung Prostatakarzinom, wo er auch sehr deutlich gesagt hat, naja, diese 4 Millionen abgerechneten digital-rektalen Untersuchungen sind durch keine Evidenz begründbar und diese Ziffer gehört eigentlich sofort abgeschafft. Martin Scherer, Hand aufs Herz, das ist doch in unserem Vergütungssystem auch angelegt.
Ja, selbstverständlich. Also das ist oft sehr kleinteilig angelegt und auch nicht immer sehr evidenzbasiert. Und das zeigt ja, Herr Nüssler, dass wir noch nicht da sind, wo wir hin müssen.
Mhm.
Und ich glaube, wenn wir eine Kultur anstoßen, wo die zugrunde liegenden evidenzbasierten Empfehlungen etwas ehrlicher werden und etwas entschlackt, will ich mal sagen, und die Konzentration auf die robuste Evidenz dann gelegt wird, dass das dann auch irgendwann Eingang findet in die Regulatorik der Selbstverwaltung, wäre meine Hoffnung.
Mhm.
Und ich habe natürlich da ganz klar die zwei Seelen in meiner Brust. Wenn ich mir als Mitinhaber einer sehr großen Praxis hier in Rostock das anschaue, wie viel Prozent meiner Vergütung und unsere Praxis hier finanziert sich fast ausschließlich aus dem GKV-System. Wenn ich da sämtliche Präventivleistungen, das stellt uns unsere KV ja separat dar,
können Sie zusperren,
weglassen würde, dann könnte ich meinen Laden wahrscheinlich dicht machen. Also natürlich rechne ich damit extrem viel ab und ich habe das ja auch in meinen Interessenskonflikten für diese Episode mit angegeben.
Richtig, verdient mit Prävention Geld im KKV-System. Aber dann könnte man es ja umdrehen und wenn man mal grüne Wiese spielt, es wird ja derzeit auch wieder über, auch im Rahmen der Debatten um Primärsteuerung, wird natürlich immer wieder auch betont, dass die Vergütung sich auch ändern muss für eine bessere Steuerung. Dann könnte man ja sagen, Leute, lasst uns mehr dahin kommen, dass wir so eine Art Patientenpraxispauschale bekommen, dafür, dass wir uns um diese Personen nach aller bestverfügbarer Evidenz kümmern. Punkt. Und dann hätte man so einen Anreiz ja systemseitig ein Stück weit zumindest reduziert, oder Thomas Maibaum?
Das ist ein schöner Traum, den ich gerne weiter mit Ihnen träumen will, Herr Nüssler.
Ja, dann machen wir das doch.
Wenn ich mich weltweit umschaue und wir Deutschen sind jetzt nicht unbedingt extrem berühmt dafür, komplett gegen den weltweiten Strom zu schwimmen bei irgendwelchen Sachen, ist der Trend ja in die genau gegenläufige Richtung. So gern ich in der Vergangenheit, und ich habe die Episode aus Preventing Overdiagnosis mir sehr gerne angehört und ich war da ja auch schon ein paar Mal gewesen bei diesen Kongressen. Die Ideen, die wir dort hören und mit denen wir uns dort bestätigen gegenseitig, sind toll. Die Entwicklung scheint aber weltweit leider in eine andere Richtung zu gehen. Und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann mal auch ein Vergütungssystem haben werden, die uns die Arbeit mit und an den Patienten wirklich wieder richtig viel Freude machen lässt und gleichzeitig die Prävention an der Stelle uns machen lässt, wo wir sowohl für den Patienten und die Patientin als auch für uns selber den bestmöglichen Lust und Lebensgewinn haben.
Mhm. Lassen Sie uns zum Ende hin noch zwei andere Gedanken besprechen, die unter anderem eben auch von Johansson et al. Jetzt nicht als der Heilsbringer oder die Lösung schlechthin vorgeschlagen wurden, aber die Sie zumindest angesprochen haben. Eine sehen die Autoren unter anderem da drin, dass man diese ganzen massiven Präventionsangebote, also Lifestyle Change, beispielsweise an den öffentlichen Gesundheitsdienst auslagert. Der ist im UK bekanntlich ein anderer als in Deutschland und natürlich auch anders als in den USA. Ich weiß gar nicht, gibt es in den USA überhaupt einen öffentlichen Gesundheitsdienst? Jedenfalls, was halten Sie von der Idee, auch die ärztliche, also die klinische, praktische Medizin ein bisschen zu befreien und den öffentlichen Gesundheitsdienst stärker mit der Aufgabe zu betrauen, zu sagen, macht mal Aufklärung. Also all diese Dinge, die uns die Praxen jetzt verstopfen, Martin Scherer, wäre das ein Ansatz?
Also es ist keine einfache Frage. Zum einen, ja, Prävention und Versorgung müssen priorisiert werden. Das haben wir jetzt schon zu Genüge gesagt und es muss dann auch zu einer intelligenten Arbeitsteilung kommen. Und vielleicht muss man dann auch mal ein paar Sachen umschichten im System. Das will ich gar nicht von vornherein ablehnen. Aber natürlich bin ich auch bei dem Punkt von Thomas Meyerbaum, der sagt, also wenn wir die kontinuierliche Begleitung der Patienten loslassen, dann riskieren wir auch, dass wir Patienten vielleicht nur noch als Symptomträger sehen und gar nicht mehr als die Menschen, die wir versorgen in der Gemeinschaft oder auch in der Community, die wir begleiten. Also das ist nicht so einfach. Also statt Dinge umzuschichten im System, Herr Nössler, würde ich sagen, lieber Konzentration auf das Wesentliche und die wesentlichen Dinge dann auch dort zu lassen, wo sie hingehören, in der Primärversorgung.
Arzt-Patienten-Beziehung, Thomas Maybaum, Martin Scher hat es angesprochen. Da ist natürlich ein Risiko drin, wenn man Dinge rauslagert woanders hin, dass man am Ende nur noch so ein paar Fragmente Mensch vor sich sitzen hat oder nicht mehr dieses Ideal, das Sie beschrieben haben mit Blick auf dieses Buch, dass sich der gute alte Landarzt so vorstellt, in Anführungszeichen, der gute alte Landarzt, auch schon wieder so ein Klischeebild, das da entsteht. Aber mal Hand aufs Herz, wäre es nicht eben auch eine Entlastung, wenn man das nochmal verhandelte, welche in Anführungszeichen Sektoren, böses Wort, Bereiche des Gesundheitswesens klugerweise was übernehmen könnten? Also wenn man sie dabei entlastete, diese ganze Lifestyle-Aufklärung zu machen in der Praxis.
Na, der Druck diesbezüglich auf dem System ist ja extrem hoch und die neuen Techniken, die existieren, aber auch die neuen Berufe, die entstehen, die Verlagerung von Kompetenzen oder die Delegation von verschiedenen Aufgaben ist ja zurzeit in einem unglaublich schnellen Betrieb. Ich glaube ganz sicher, dass sich hier viel verändern wird. Viel wird sich auch, und das ist ja in dem Paper von Porter et al. Auch drin, verbessern lassen, wenn wir unsere hausärztliche Praxis als Teampraxis wirklich richtig gut aufbauen können. Wenn das System dafür auch geschaffen ist, lässt sich ja auch viel innerhalb unseres hausärztlichen Teams delegieren. Mhm. Einige Dinge müssen wir uns alle dran gewöhnen und auch immer wieder drüber nachdenken, ob wir das auf Dauer in der ärztlichen Kompetenz lassen wollen oder auch überhaupt in unserem Team lassen wollen. Ich habe gestern ein Interview zum Thema Impfen in der Apotheke nochmal gegeben. Das ist ja in Deutschland ein absoluter, ja, wird als Gefahr an die Wand gemalt. Auch ich habe sie sehr lange als Gefahr an die Wand gemalt. Aber in ganz vielen anderen Ländern ist Impfen ganz selbstverständlich auf anderen Systemen verlagert worden. Der öffentliche Gesundheitsdienst hat ja mitnichten weniger Nachwuchssorgen, als wir es haben, sowohl auf der Ebene der MFAs als auch auf der Ebene der Ärztinnen und Ärzte. Und ich glaube, dafür ist Deutschland in absehbarer Zeit nicht ansatzweise dafür vorbereitet, hier große weitere Lasten von einem System der ärztlichen Berufe auf das andere System der ärztlichen Berufe hinüber zu verlagern.
Ja, das ist natürlich auch eine sehr, sehr theoretische Überlegung und wie gesagt auch ein Stück weit in diesem Paper, in dem aktuellen, mit der NHS-Brille. Das muss man natürlich dazu sagen. Und ohne Frage, Sie haben es gesagt, was wurde der ÖGD in der Pandemie in Anführungszeichen auf den Händen getragen? Davon ist ja beileibe gar nichts übrig geblieben. Und jetzt kriegt man gerade mit, dass im Ministerium die Abteilung 6, die eigentlich für den ÖGD zuständig ist und die groß gemacht wurde, dass die jetzt wieder rasiert werden soll. Also so viel.
Zumindest mit einer anderen Abteilung zusammengelegt.
Deutlich verkleinert, genau.
Ja.
Unterabteilung zusammenstreichen. Allein der ÖGD, es gibt dafür auch eigene Podcasts übrigens, die durchaus hörenswert sind. Vielleicht noch eine letzte Idee, die auch von Ihnen beiden an anderer Stelle immer mal wieder durchgekommen ist, wie man die bis hierhin besprochenen Herausforderungen, sag ich mal, ich lerne ja von Martin Scherer dazu, man darf ja auch mal diplomatisch formulieren, vielleicht auch lösen könnte. Und zwar, Sie beide benutzen hin und wieder den Begriff der Time Toxicity, also Dinge, die wir tun, die letztlich zu einem Aufwand führen, der toxisch ist. Und jetzt gibt es einen Gegenvorschlag, um dieses heute besprochene Problem vielleicht so ein wenig einzuhegen. Das ist der Vorschlag, dass man einfach mehr TNT im Gesundheitssystem benutzen soll. TNT steht hier, auch von Minna Johansson reingebracht in die Debatte, steht für Time Needed to Treat. Dass wir also quasi messen, was brauche ich an Zeit und damit eine Bewertung macht. Und wir stehen ja alle angesichts auch der Kostenfrage vor der Frage, sollten wir vielleicht mehr Kosten-Nutzen-Bewertung machen? Und könnte man sich überlegen, dass man solche TNT-Berechnungen auch mal durchführt und dann sagt, was lohnt sich das? Thomas Maibaum, Martin Scherer, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt bevorzugen soll von ihnen beiden. Was halten Sie von solchen Überlegungen? Wer mag zuerst?
Also A, finde ich natürlich TNT von AC/DC schon mal einfach unglaublich gut und kann man ja vielleicht verlinken oder
definitiv.
So.
Definitiv. Ja.
Ja. Das sind zwei ganz wichtige Aspekte, die ich allerdings doch noch mal ein bisschen aus meiner Sicht aufdröseln will. Die Time Toxicity ist ja sehr aus Sicht des Patienten oder der Patientin. Wie viel Zeit verbrauche ich jetzt eigentlich von der mir noch übrig bleibenden Lebenszeit, um bei mir jetzt Marcomar-Phalidrom-Tests machen zu lassen oder den Nadir von den Leukozyten bei meiner Chemotherapie bestimmen zu lassen, während die Time Needed to Treat einfach das ist, wie viel Zeit ich als Ärztin, als Arzt brauche, um gewisse präventive oder auch nicht präventive Leistungen mit einzubringen. Beides sollten wir aber ganz dringend betrachten. Und da möchte ich nochmal auf die Bad Orbschen vier Elemente von Martin gerade eingehen. Das erste Element, ganz wichtig, wir müssen da ganz, ganz dringend an die Leitlinien rangehen, dass wir dort einfach die Time Needed to Treat ganz im Vordergrund mitbehandeln lassen. Die wird in Leitliniendiskussionen momentan so gut wie nie mitbeachtet, obwohl sie in den sogenannten Agree-2-Kriterien ganz eindeutig als eins der 21 zentralen Kriterien erwähnt wird. Dass wir da mitbeachten, was verursachen wir eigentlich durch diese hineingeschriebene Empfehlung an Zeiten, die wir für andere Sachen dann nicht mehr zur Verfügung haben.
Mhm. Und Herr Nüssler, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Shownotes nicht verloren gehen, Time Needed to Treat, ein Analysestück aus dem BMJ, geschrieben von Minna Johansson und Gordon Guyatt. Gordon Guyatt kennt man, ein Haudegen der evidenzbasierten Medizin. Und es ist kein systematischer Review oder auch keine Primärstudie, es ist ein Analysestück, das auf bereits publizierten Modellierungen beruht und dann zu einem konzeptionellen Vorschlag kommt, eben dieser TNT, Time Needed to Treat. Also TNT ist ja auch irgendwie Sprengstoff für den Alltag. Wenn die Zeit, die man für eine Behandlung braucht, zu groß ist, dann fliegt der ganze Alltag auseinander. Das Konzept ist bestechend einfach und adressiert auch ein wirklich alltägliches Problem. Das Problem ist aber hier bei diesem Konzept, dass es eigentlich erstmal nur ein theoretisches Werkzeug ist und dass es überhaupt noch gar keine standardisierten Berechnungsmethoden gibt, noch keine systematischen Validierungen und auch noch keine Daten, wie wir TNT-basierte Leitlinienempfehlungen tatsächlich dann in die Versorgung bringen können oder wie die dann auch wirklich die Versorgungsqualität verbessern könnten. Das Einzige, was wir im Augenblick erstmal nur tun können, ist wahrscheinlich bei den Leitlinien anzusetzen und da etwas strenger zu sein.
Mhm. Aber nur weil es dieses Framework, das Sie gerade ansprechen, noch nicht gibt, heißt es ja nicht, dass man diesen Ansatz nicht auch trotzdem cool finden kann, ne?
Wenn das eine Kategorie für Sie ist, Herr Nessler, dann gehe ich damit.
Ich finde cool eine wunderbare Kategorie.
Wo ist der Minimal Clinical Important Difference von cool der Skala 1 bis 10? Also ich würde sagen mindestens bei 2.
Ja, ich würde sogar schon, sobald es bei 1 ist, macht es schon Unterschied, ja. Diese vier Punkte oder das Gespräch für heute, wollen wir das einfach die Bad Orbsche Erklärung für ein Umdenken in der Prävention nennen? So ganz klein.
Bescheiden wie immer.
Wie immer. Okay. Zum Ende hin, ich will einfach nochmal auch auf das Thema Verhältnisprävention zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt das getan, was eigentlich in dieser ganzen Präventionsdebatte, wenn sie medizinisch, gesundheitlich betrachtet wird, eigentlich immer passiert. Man denkt sie vom Individuum, man denkt sie auf einer medizinischen Ebene und man denkt sie nicht auf einer gesellschaftlichen Verhältnisebene. Sehr selten jedenfalls. Und das liegt jetzt nicht an uns. Wir arbeiten uns hier an diesem Thema ab. Ich möchte noch mal so ein bisschen herausarbeiten, ob wir schlicht im Moment, was diesen Präventionsbegriff angeht, eben auch diesen, ich mag diesen Begriff nicht, Vorsorgebegriff, einfach einem echten Missverständnis auflegen und ob wir da nicht irgendwie rauskommen müssen. Wie sehen Sie das, Martin Scherer? Sind wir da in ein Missverständnis hineingerannt?
Also ja, es wird oft miteinander verwechselt und Prävention beziehungsweise Früherkennung und Vorsorge, das sind Begriffe, die sehr, sehr oft durcheinander gehen, wenn sie darauf hinaus wollen.
Mhm.
Und wir müssen natürlich einfach, wir hatten das vorhin schon, das Thema, genau überlegen, welches von den Dingen gehört jetzt wirklich in die Arztpraxis, in die Hausarztpraxis, und welche Sachen sind eigentlich Elemente, die dann wirklich die Verhältnisprävention sind, wo wir dann vielleicht im Rahmen von Gemeinden oder Ähnliches beratend mit dabei stehen können, aber was eigentlich nicht direkt in die Praxis gehört.
Ja.
Und vielleicht müssen wir dann nochmal so ein Evidenz-Update-Klossar machen, Herr Nössler. Sie lieben ja solche Begriffsklärungen. Also, was wir in Deutschland Vorsorge nennen, das ist ja oft keine echte Prävention, sondern wirklich eine Früherkennung.
Screening, ja. Genau.
Ja. Und das klingt erstmal harmlos, ist aber wirklich ein fundamentaler Unterschied, weil Prävention will Krankheit verhindern und Früherkennung schafft erstmal einen Patienten und macht erstmal Gesunde zu Kranken.
Ja.
Und wenn wir das nicht sauber getrennt kriegen, dann kriegen wir Probleme, dann wecken wir Erwartungen, die eigentlich niemand einhalten kann. Auch Heilsversprechen.
Wenn ich Leute in meinem Umfeld, in meinem persönlichen Umfeld, die jetzt nicht aus dem Gesundheitswesen kommen, konfrontiere mit dieser Aussage, Früherkennung macht krank, dann gucken die einen erstmal an wie so ein Eichhörnchen, wenn es blitzt. Ja, es ist wieder total kontraintuitiv. Also wir haben hier wieder ein Begriffsproblem. Sie würden mir doch beide zustimmen, dass die beste Prävention im Sinne von, wir wollen Krankheit reduzieren, das Risiko für Krankheit reduzieren, die beste Prävention doch die ist, dass wir aufhören, zu viel Zucker in Industrienahrung reinzukippen, dass wir Zigaretten teuer machen, dass wir einfach Radwege bauen und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich der beste präventive Ansatz, oder?
Der beste präventive Ansatz wäre, wenn wir die Ungleichheit in der Gesellschaft etwas weniger ungleich machen könnten. Wenn jeder sich die Wohnung auf die Temperaturen heizen kann, die er heizen will, und jeder sich auch wirklich die Banane kaufen kann, wenn er Lust hat auf eine Banane. Das haben wir momentan nicht. Und wenn wir da eine größere Gleichheit hinkriegen könnten, das wäre wirklich wahrscheinlich der richtige Gamechanger.
Ja.
Naja, und was Sie angesprochen haben, Herr Nüster, das ist ja Verhältnisprävention. Das ist immer auch ein politisches Projekt und nicht einfach nur ein Marktprodukt. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied.
Weil man damit kein Geld verdienen kann.
So ist es.
Okay, das heißt, müssen wir jetzt wirklich mit so einer Negativstimmung aus diesem Gespräch rausgehen, Herr Scherer und Herr Maibaum, dass wir wahrscheinlich weiter an diesem Traum festhalten müssen und weiter drüber sprechen müssen, aber wir eigentlich alle schon so ein bisschen frustriert sind und feststellen, naja, der Markt ist dagegen, die Politik ist nicht dafür und es wird sowieso eh alles so bleiben, trotz dieser wunderschönen Bad Orbschen Erklärung für eine Revolution der Prävention.
Also ich habe das ja ganz tagtäglich in meiner Praxis. Wenn ich meinem Patienten oder meiner Patientin gegenüber sitze, ich finde das nicht depressiv. Ich kann im Gespräch mit den meisten das sehr, sehr gut auflösen und wir finden sehr, sehr häufig eine partizipative Entscheidungsfindung, die dann häufig konträr zu dem ist, was jetzt die offizielle Empfehlung ist, indem wir einfach da nochmals überlegen, dass ich damit das System als Ganzes nicht verändern oder retten kann. Dazu bin ich auch einfach zu klein und es macht mir sehr viel Spaß, in meinem Stadtteil Rostock-Schmal mit meinen Patienten eine gemeinsame Lösung zu finden.
Und ich würde auch eher die Grundstimmung gegen Ende des Gesprächs als positiv bezeichnen, Herr Nössler, denn die Botschaft ist eigentlich eine gute. Wir können den allermeisten Patienten sagen, du bist gesünder, als du denkst.
Und als die andere einreden wollen.
So ist es.
Cool.
Und ich glaube, im Grunde ihres Herzens möchten die Patienten nicht too much medicine. Allermeisten Patienten sind Freundinnen und Freunde von less is more, von weniger ist mehr. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, less is more. Also es gibt zumindest auch, was die Breitenwirksamkeit angeht von less is more, eine Menge zu tun. Dieses Podcast-Gespräch ist ein witzig kleiner Beitrag, aber immerhin wichtig. Wenn es das nicht gäbe, was dann? Damit wir irgendwann mal dahin kommen, dass es statt eines Bildvorsorgegipfels, gab es jetzt die Tage übrigens auch, ein Bild Less is More Gipfel gibt. Wie cool wäre das denn? Und dann fahren Sie beide ins Axel Springer Hochhaus. Würden Sie das machen?
Jederzeit.
Klar.
Okay. Da musste er sich räuspern und kurz überlegen, ob er wirklich sagen will, klar. Wir sind an der Stelle, dass wir dieses sehr kurzweilige und sehr knappe, kurze 10-Minuten-Gespräch zunächst mal auf einen Punkt und an ein Ende bringen müssen. Und die wunderschöne Frage, die dann an Martin Scherer geht, ist immer, ob Sie es wieder versuchen wollen mit einem kleinen Cliffhanger.
Das möchte ich sehr gerne versuchen, aber vorher möchte ich ein Dank loswerden. Einmal an Thomas Maibaum. Danke, dass du dabei warst, Thomas. Ein sehr inspirierendes Gespräch zum Cliffhanger. Das passt eigentlich sehr zum Thema. Kolorektales Karzinom. Auch hier wieder Experte Thomas Maibaum. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und im Grunde genommen können wir da ja nahtlos an das heutige Thema anschließen.
Mir waren die 10 Minuten auch wirklich noch nicht genug.
Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank auch von meiner Seite an Thomas Maibaum. Schön, dass Sie dabei waren. Schön, dass Sie wieder dabei sind in der Kolorektalkarzinom-Leitlinien-Episode. Das werden dann wahrscheinlich wieder nur knappe 10 Minuten werden. Martin Scherer, es hat mir Freude gemacht mit Ihnen beiden. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.